Ja, wir befinden uns im März 2024 und die wirtschaftliche Situation war schon mal besser. Die Gesamtstimmung draußen ist nicht ganz so gut und da geht natürlich auch mal einher, dass vielleicht die Zahlungsmoral unserer Kunden und die eigene Zahlungsmoral etwas in Schwierigkeiten gerät, dass es etwas schwieriger wird. Und derzeit haben wir auch diese Situation. Ich höre von einigen Insolvenzen, die mich selbst auch bei Kunden erreicht haben und auch Marktbegleiter, die es leider vom Markt auch genommen hat. Und dementsprechend ist dieses Thema, was wir heute haben, und zwar erfolgreiches Forderungsmanagement in der Zeitarbeit, ein extrem wichtiges. Deshalb auf jeden Fall heute die Podcast-Folge komplett durchhören. Nimm dir Zettel und Stift zur Hand, mach dir Notizen, weil ich habe heute Jörg Thielmann von Adler Inkasso dabei. Und wenn sich einer damit auskennt, ja, wenn es um Forderungsausfälle geht und die zu vermeiden, weil das ist ja nun mal vor allem zu sehen, dass wir gar nicht in die Situation kommen, dass wir Forderungsausfälle haben. Und wenn es mal der Fall ist, dass wir damit professionell umgehen und alle unsere Hausaufgaben gemacht haben. Deshalb bin ich sehr, sehr froh, Jörg, dass du heute dabei bist. Wir arbeiten schon sehr lange zusammen. Wir kennen uns auch schon sehr lange und haben jetzt lange auch an diesem Podcast gearbeitet, haben eine Vorbesprechung gemacht und da war schon, wo ich sagte, da hätten wir direkt den Aufnahmebutton klicken sollen, weil da war schon so viel Content drin. Aber lass uns einfach mal starten. Erstmal herzlich willkommen. Jörg, du bist Geschäftsführer, Inhaber von Adler Inkasso, wer dich noch nicht kennt, spezialisiert auf die Zeitarbeit. Ja, also ich kenne keinen anderen, der sich so darauf spezialisiert hat wie du. Du kennst den Markt, du kennst die Branche, du kennst die Marktbegleiter, du kennst die Kunden. Ja, du bist auf allen möglichen Messen, demnächst bei Edgar Schröder auch. Unternehmerforum stellst du ja auch immer aus, bist Aussteller. Da werden wir uns sicherlich sehen. Aber erstmal herzlich willkommen, Jörg.
Hallo Daniel, vielen Dank und ja, ein herzliches Hallo auch von meiner Seite und vielen Dank für die Anmoderation.
Kennen Sie schon Swoof One? Swoof One ist die cloudbasierte Lösung für vereinfachte, schnelle Prozesse in der Zeitarbeit. Alle Anwendungen stehen Ihnen online und geräteunabhängig zur Verfügung, vom Recruiting über die Lohnabrechnung bis hin zum Reporting, end-to-end digital. Die moderne Benutzerführung leitet Sie Schritt für Schritt durch sämtliche Prozesse, ganz ohne Einarbeitungszeit. Starten Sie mit Swoof One zukunftssicher durch. Mehr Infos unter swoof.com/Zeitarbeit.
Ja, sehr gerne. Ich sehe ja immer hier auf deinen 3-Monats-Kalender, den du ja mir letztes Jahr und dieses Jahr zugeschickt hast. Genau. Also dafür erstmal vielen Dank.
Sehr gerne.
Wer gerne noch einen 3-Monats-Kalender möchte, vielleicht auch vom letzten Jahr oder fürs nächste Jahr, gerne auch bei Jörg melden, ne? Der schickt die dann zu und am besten wirst du Kunde bei ihm. So, aber jetzt lass uns mal starten, Jörg. Wo fangen wir denn irgendwie an, wenn wir von erfolgreichem Forderungsmanagement sprechen? Weil das fängt ja eigentlich schon viel früher an als den ersten Ausfall oder ich merke, der Kunde hat Zahlungsschwierigkeiten. Eigentlich fängt ja das erfolgreiche Forderungsmanagement viel, viel früher an. Kannst du da mal vielleicht ansetzen? Wo sollte man darauf achten? Was sind so die ersten Schritte, die man beachten sollte?
Also Forderungsmanagement, wenn man es jetzt im engen Begriff sieht, würde man vielleicht sagen, das beginnt erst da, wo ich eine Mahnung habe, wo ich das dann weiter verfolge, nachdem die Rechnung gestellt würde. Aus meiner Sicht beginnt es aber viel vorher, viel zeitiger. Vielleicht, man kann das dann auch als Kreditmanagement bezeichnen, das weitergefasst. Und zwar in dem Moment, wo ich mir überlege, wen akquiriere ich eigentlich, wo habe ich meinen ersten Kundenkontakt. Und da fängt für mich schon die Weichenstellung an, dass ich mir überlege, wer ist das überhaupt, dass ich da die entsprechenden Daten über die Firma, die ich akquiriert habe oder akquirieren möchte, habe, dass ich die in meinem System anlege vernünftig. Geht dabei auch um die richtige Firmierung. Da kann man schon viel an der Weichenstellung falsch machen, sage ich mal. Dass man sich vielleicht auch mal über die Bonität meines künftigen Kunden Gedanken mache, indem ich mir vielleicht eine Wirtschaftsauskunft suche, indem ich mir vielleicht einfach mal anschaue im Handelsregister, was sind da für Eintragungen, indem ich mir vielleicht im Unternehmensregister schaue, sind denn die letzten Jahresabschlüsse überhaupt veröffentlicht oder fehlen schon die letzten 3-4 Jahresabschlüsse? Das wäre für mich schon der erste Indikator, dass irgendwas mit dem Unternehmen so nicht in Ordnung sein kann, ne? Wo ich mir dann vielleicht weiterführende Gedanken machen müsste.
Welche Daten wären das denn zum Beispiel? Du hast ja gerade gesagt, Firmierung, ganz wichtig. Warum denn eigentlich die Firmierung?
Es ist am Ende ein Unterschied, ob es ein Einzelunternehmen ist, ob es eine GmbH ist, ob es eine Aktiengesellschaft ist, ob es ein eingetragener Kaufmann ist. Man muss immer weiterdenken. Es geht dann, wenn ich bei der Rechnungsstellung bin, um die richtige Faktura. Das hat man ganz oft, dass man am Ende Rechnungen auf jemanden fakturiert hat, auf eine Adler Inkasso und firmiert. Firmieren tun wir aber als Adler Inkasso GmbH. Und schon hätte ich die Faktura, nur mal als Beispiel, wäre schon falsch gelaufen. Also müsste ich wieder einen Rechnungslauf machen, müsste wieder korrigieren. Das heißt, ich habe schon die ganze Zeit auch, wenn ich dann in der Vertragsgestaltung bin, hätte ich schon den falschen Kunden im Prinzip auch im Vertrag schon mit aufgenommen. Ne?
Also okay, also so kann ich von seiner... Einmal kurz, Jörg, weil ich weiß, du bist auch rechtlich sehr bewandert, ne? Das gehört natürlich auch mit dazu, ist ja auch Voraussetzung, genau. Ihr habt ja gewisse Prüfungen, die ihr auch machen müsst, müsst ja Qualifikationen nachweisen und euch da auch weiterbilden, was das Thema angeht. Du kannst natürlich keine Rechtsberatung geben, aber bist ja trotzdem rechtlich sehr bewandert, um deine Dinge natürlich auch rechtlich abzusichern, genau. Machst.
Ja. Wir sind ja ein registriertes Inkassounternehmen, wir sind registriert beim Oberlandesgericht Frankfurt am Main und damit man überhaupt so eine Registrierung bekommt, bedarf es natürlich der erforderlichen Sachkunde in diesem Bereich, was den Forderungseinzug betrifft. Und in dem Bereich, in diesen engen Grenzen, klar, kommt man natürlich auch in die rechtliche Beratung mit rein und die ist aber auch in dem Bereich dann zulässig. Ne?
Wie lange machst du das schon?
Also uns gibt es seit mittlerweile 29 Jahren und wir wurden tatsächlich mal von einem marktführenden Zeitarbeitsunternehmen gegründet, um genau speziell für diese Branche die Forderungen einzuziehen. Ich bin mittlerweile auch seit über 20 Jahren hier bei Adler Inkasso als Geschäftsführer und
direkt mit 18 bist du da eingestiegen?
Nein, ich habe vorher noch ein bisschen was anderes gemacht. Ganz so jung bin ich auch nicht mehr, vielen Dank, aber...
Kompliment ist angekommen. Okay.
Genau, sehr danke. Schön.
Ja, wäre das denn so, wenn ich jetzt, also in deinem Beispiel zu bleiben, Adler Inkasso GmbH, habe ich jetzt nicht GmbH reingeschrieben, sondern Adler Inkasso, heißt das, meine Forderung oder meine Rechnung wäre nicht gültig oder wie
schon, ich habe da nur am Ende ein Problem mit der Durchsetzung. Wenn ich jetzt einen Titel auf die Adler Inkasso mache, wenn ich es mal weiterdenke, wenn ich jetzt gehe über den Vertragsschluss, über die Rechnung, dann habe ich eine Mahnung immer auf Adler Inkasso. Und plötzlich fange ich ein gerichtliches Mahnverfahren an und habe es auf Adler Inkasso. Spätestens in der Zwangsvollstreckung, wenn ich den Gerichtsvollzieher beauftrage, vollstreck mal bitte gegen die Adler Inkasso. Entweder macht das, dann könnte ich mich aber, wenn ich jetzt vom Gerichtsvollzieher konfrontiert werden würde, könnte ich sagen, wir heißen aber Adler Inkasso GmbH, da hast du dir leider einen falschen ausgesucht. Ne? Und spätestens dann.
Aber das könnte man wirklich so machen. Könnte man dann sagen, okay.
Ja, natürlich.
Und dann muss das Ganze wieder von vorne laufen.
Ja, es ist ja auch ein Unterschied, ob es der Daniel Müller ist, der Dirk Müller oder der Daniela Müller. Nur mal als Beispiel, um es ein bisschen bildlich zu machen.
Ja, also mit eins. Ich habe ja mir damals den Namen Liebe Zeitarbeit ja dann ausgesucht, aber eigentlich ist es ja mein Name Daniel Müller, wo ich die Unternehmensberatung ja auch gemacht habe. Es muss ja dann. Ich firmiere ja dann, entweder wenn ich eine GmbH, dann muss ich das eintragen und so. Also da muss man natürlich schon drauf achten. Also ich glaube, Jörg, das ist ein sehr wertvoller Tipp, weil viele legen hier neue Kunden an oder haben Kunden im Kundenstamm. Und ich weiß ja gerade als Startup ist es ja wichtig, dass du zeitnah auch deine Rechnungen bezahlt bekommst. Und richtig. Es gibt doch nichts Ärgerliches, also wenn da zwei Wochen dann gesagt wird, du übrigens, die Firmierung ist nicht richtig.
Genau.
Du musst sie nochmal stornieren, nochmal ändern, nochmal neu rausschicken. Das Zahlungsziel läuft ja dann auch wieder neu.
Und man muss ja auch mal weiterdenken, Dirk. Entschuldigung, wenn ich dir da an der Stelle jetzt ins Wort falle. Wenn man klein ist, kriegt man das und der Unternehmer macht es selbst, da ist das sicherlich kein Problem. Jetzt stellen wir uns aber mal vor, wir sind schon mittelständig geprägt und haben vielleicht 50 Niederlassungen. Wo passiert denn erstmal die Datenerfassung? Nämlich in den Niederlassungen. Vielleicht bin ich noch ein Stück größer. Und je größer ich bin, umso mehr Daten anfallen, umso mehr Personen auch damit beschäftigt sind, umso höher ist natürlich auch die Fehlerhäufigkeit, Anfälligkeit. Und ich erlebe es immer wieder, es passiert doch häufiger, als man denkt, dass man am Ende nicht die korrekte Firmierung hat oder Geschäft mit dem gemacht hat, mit dem man es eigentlich machen wollte. Passiert.
Ja, ich kenne ja genau die andere Seite. Du bist Disponent, Niederlassungsleiter, freust dich über einen Auftrag, juhu! Ja, und dann geht's los. Ach ja, Bonität prüfen. Ja, und jetzt genau. Den Kunden auch noch fragen. Und ich will auch nur den Auftrag, nicht, dass ich irgendwie noch Störungen in diesem Prozess habe, dass er mir vielleicht noch abspringt oder die Bonität ist nicht so gut, dann darf ich den doch nicht bedienen oder nur Vorkasse, dann muss er eine Vorauszahlung leisten.
Die Schere zwischen Vertrieb und Forderungsmanagement, die einen treten auf die Bremse und die anderen eher aufs Gas. Und da muss man dann irgendwie schauen, wie man die beiden zusammenbringt. Und zu dem Stichwort Startup, ja natürlich, ich habe meine Leistung vollständig erbracht und da gehört natürlich dazu, dann auch zeitnah am besten direkt den Fakturalauf zu machen, die Leistung auch zu berechnen, weil ich habe ja mitunter dann auch Zahlungsziele und mitunter sind die auch ein bisschen länger, 30, 60, 90, 120, was es da alles an Varianten gibt, je nachdem, wen ich da bediene, wie groß, wie klein derjenige ist. Und dann, wenn dann nach 60 Tagen oder nach 90 Tagen festgestellt wird, oh, mit der Rechnung stimmt was nicht oder die PO-Nummer hat gefehlt, ja, also die Auftragsnummer etc. pp., dann wird's ärgerlich, dann muss ich das korrigieren und dann unter Umständen läuft das Ganze nochmal von vorne an. Und ich weiß, gerade wenn das Kunden sind, die größer sind, die achten akribisch und peinlich genauestens drauf, dass das alles korrekt ist. Ne? Weil die dann auch wieder verschiedene Zertifizierungen haben, wonach die das gar nicht akzeptieren dürfen, wenn die Rechnung nicht ein gewisses Format hat, gewisses Aussehen hat, gewisse Bestandteile enthält etc.
Okay, aber was brauchen wir noch an wichtigen Informationen?
An wichtigen Informationen kann man im Vorfeld, wenn man jetzt den Kunden angelegt hat und bedient den, dass man da vielleicht auch einfach laufend so ein bisschen am Kunden das Gespür hat. Ja, manchmal ist mein Ansprechpartner plötzlich weg, dann gibt es einen Grund oder ich kriege andere Umstände mit, der Vermittelte wird plötzlich gar nicht mehr bezahlt, hatte ich jetzt erst gestern so ein Beispiel, ja. Oder plötzlich sind wesentliche Geschäftsführer weg oder Wechsel drin, dass man da hellhörig wird und einfach ein Gespür für bekommt, ne? Das wäre jetzt mal so.
Aber das wären so Warnzeichen, so
gewisse
rote Ampeln oder gelbe Ampeln, wo man mal aufpassen muss. Entweder wird es jetzt grün oder rot, also da Achtung.
Ganz genau. Und dann muss man schauen, mit wie viel bin ich jetzt schon im Limit, ne? Will ich weitermachen? Will ich weiter beliefern? Ne? Ich, bei der klassischen Arbeitnehmerüberlassung habe ich das Problem in Anführungszeichen. Ich kann keine Waren am Ende zurücknehmen. Ja, ich habe einfach die Mitarbeiter bezahlt, die habe ich überlassen, aber ich kann nicht hinterher hergehen und kann sagen, ach, ich habe ja noch einen Eigentumsvorbehalt, ich nehme die Ware zurück oder wie auch immer. Ne? Und man geht ja erstmal in Vorlage mit den Gehältern für die Mitarbeiter. Und Zeitarbeit ist eben auch sehr schnell, sehr hohe Forderung. Entsprechend muss man dann auch sehen, dass man schnell hinten raus seine Rechnung geschrieben hat, vielleicht ein, zwei Mal gemahnt hat und dann sich einfach sagen, ich bin professionell und gebe es dann eben auch an jemanden, der auch professionell ist und sich mit der Materie auskennt und dann auch um die Schnelligkeit weiß und dann auch entsprechend vorgeht.
Aber du hast gerade was Wertvolles gesagt. Wenn ich natürlich eine Ware habe, dann kann ich die wieder einfordern, wenn der Kunde nicht mehr bezahlt. Eventuell. Und kann sie danach ja nochmal auch verkaufen. Ich könnte ja dann, keine Ahnung, ich verkaufe ein Auto, der kann nicht zahlen, ich nehme das Auto wieder zurück und verkaufe das Auto dann an jemand anders. Das können wir natürlich bei Personal, den können wir halt nur, ne, die Zeit ist begrenzt, der ist einmal überlassen. Dann kann ich ihn natürlich in Zukunft nochmal überlassen, aber der Umsatz fehlt. Also dementsprechend da bitte mal drauf achten. Es ist wirklich ein sehr, sehr wichtiges Thema, weil das Geld, was wir ausbuchen, ich glaube, das ist nicht immer jedem bewusst, weil wir haben viele Quereinsteiger auch in der Branche und denken immer, ja, Hauptsache wir haben den Auftrag und dann gucken wir mal. Aber wenn der Kunde nicht bezahlt, dann hast du nichts davon gehabt. Genau. Dann hast du eher quasi anderen Kunden abgesagt, konntest anderen Kunden nicht helfen, obwohl du andere Anfragen vielleicht hattest und hast dann jemanden bedient, wo es vielleicht einfach war, der einen höheren Verrechnungssatz gezahlt hat. Aber was bringt dir, wenn du 100 Euro die Stunde bekommst und der Kunde nachher nicht zahlt? Dann hat es einfach keinen Wert. Dann lieber 60 Euro als Beispiel und dafür kriege ich aber die Rechnung bezahlt, als 100 von nichts.
Ja.
Und das ist echt wirklich, achtet da bitte drauf. Auch wenn ihr glaubt, die Buchhaltung will euch ärgern oder legt euch Steine in den Weg. Nein, Blödsinn. Es ist hochgradig ärgerlich, wenn ihr was ausbuchen müsst. Und dann gibt's auch immer Ärger, kann ich dir sagen, egal wo ich beschäftigt war, wenn eine größere Insolvenz ist, im größeren Bereich, was Betrag ausgebucht werden muss, gibt's immer Redebedarf.
Richtig.
Und die wenden sich an dich. Wenn du die Führungsverantwortung hast,
Richtig.
Ist es mit deiner Aufgabe, das zu kontrollieren und zu gucken. Wenn du da nicht deiner Pflicht nachgekommen bist und auch dein Ergebnis nachher, du hast ja nichts. Du hast 100.000 Euro Gewinn gemacht, du musst aber bei einem Kunden 100.000 Euro ausbuchen. Das heißt, niente, nada, nichts mehr, gar keine Provision. Ja, also
ja, man muss sich genau aufpassen. Also sehr richtig, Daniel. Und man muss sich am Ende auch immer überlegen, wie viel Umsatz mehr oder anders formuliert, wie viel mehr Umsatz muss ich dann am Ende machen, um zum Beispiel 5.000 Euro, die ich gerade ausgebucht habe oder mir ausgebucht worden, ja, je nachdem, ob ich groß oder klein bin, wie viel muss ich da machen? Ja, und wenn wir da mal 5% Marge nimmt, da wären wir schon bei 100.000 Umsatz, die ich mache, um die 5.000 Euro zu kompensieren. Ne?
Ja, krass, das ist den Leuten nicht so bewusst. Wie auch, ne? Wir haben ja alle nicht Zeitarbeit studiert, wir haben alle nicht Forderungsmanagement studiert, deshalb einmal mit Profis arbeiten, wenn ihr da nicht so sicher seid, ruft den Jörg an. Ja. Aber einfach mal vorher bitte darauf achten. Und du hast auch gerade gesagt, die Bonität. Bevor ich mit einem Kunden zusammenarbeite, muss ich mir die Bonität anschauen.
Richtig.
Und da gibt's ja genügend Anbieter am Markt. Zwei große fallen mir da ein. Können wir auch ruhig mal nennen. Kreditreform, Griff Bürgel fällt mir da ein. Fallen dir noch weitere ein, damit wir noch ein bisschen hier breiter machen, das Spektrum? Oder sind das die beiden Marktführer?
Das meine ich, die beiden Marktführer. Also. Mhm.
Okay. Also die da gucken und eine Bonität ziehen. Und das Schöne ist, zum Beispiel bei Griff Bürgel, du bekommst auch regelmäßig Updates. Das geht wahrscheinlich auch bei Kreditreform.
Das geht aber auch bei anderen Marktteilnehmern, geht es auch.
Ne? Ja, weil das ist dann schön, Veränderung kriegst du direkt mit. Ja, du kannst dir angucken, wie ist denn die Bonität, wie hoch ist das Eigenkapital. Ich kann das auch nicht so lesen, aber das ist ein Ampelsystem. Und da kann man dann drauf gucken und wenn die Ampel grün zeigt, Attacke. Und wenn die Ampel gelb oder rot zeigt, Finger von lassen, oder?
Man kann auch vieles, selbst wenn man sagt, bevor ich mir so eine Auskunft ziehe, ich kann auch einfach ins Internet gehen, schau mir einfach erstmal die, das hatten wir beide, glaube auch mal bei einem Kunden bei dir gemacht. Wir sind einfach mal auf die Internetseite, haben geschaut, wie sieht das Impressum aus, wie ist überhaupt die Seite. Und da kamen schon Zweifel, kann ich mich noch entsinnen. Dann haben wir noch eine Auskunft gezogen und dann haben wir gesagt, Vorsicht, ne? Kann ich mich noch erinnern, das ist jetzt ein Jahr her oder so. Und genauso kann man aber auch ins Unternehmensregister gehen und wenn es eine juristische Person ist, dann kann man da eben auch schauen, wenn der Jahresabschluss hinterlegt ist, den sich einfach mal anschauen und dann sehe ich, wie hoch war der Gewinn oder wie hoch war der Verlust oder ne, und sofern es veröffentlicht, sofern die der Veröffentlichungspflicht unterlagen. Und das sind so kleine Anhaltspunkte. Damit kann ich starten und dann kann ich mir eine Auskunft ziehen, ne? Und so zieht sich das durch.
Weil auch die Energie, also ich wende ja auch für die Akquise und für den Vertrieb Energie auf.
Richtig.
Und dann habe ich einen Kunden, Diskussion, guck noch mit dem Mitarbeiter und muss vielleicht noch ein Auto bestellen und eine Unterkunft suchen und Gott in die Welt bewegen. Und dann sehe ich, mache ich dann auch einmal die Bonitätsprüfung, wenn ich den Auftrag machen möchte und weil ich den schreiben muss. Und dann stelle ich fest, 600er Bonität.
Dann
also kann man Vorkasse, weiß ich nicht. Und
genau.
Das sind Dinge, die unnötig, also relativ früh auch, ja, weil so eine Auskunft, weiß ich nicht genau, liegt zwischen, also ich habe jetzt eine Flatrate, aber liegt so zwischen 15, 20, 25 Euro, würde ich mal sagen so. Und das lohnt sich auf jeden Fall. Und dann weiß ich, macht es Sinn, mit dem Kunden weiter zu arbeiten, ja, weiter zu sprechen, die Gespräche zu intensivieren.
Richtig.
Oder auch nicht. Auch für die Akquise generell, auch wenn ich einen Kundenbesuch habe, kann ich mir darüber, ja, Geschäftsanbahnung, ja, kann ich mir Unterlagen holen und Informationen, die ich auch vielleicht in den Vertrieb einbauen kann, wo ich sehe, die haben verschiedene Standorte, die sind noch viel, viel größer, haben eine tolle Bonität, wie viele Mitarbeiter die haben.
Genau.
Da habe ich doch schon mal ein Gefühl
und
bin noch in einem Gespräch viel besser vorbereitet.
Und was ja auch ist, wenn man schon Vertrieb macht und das eine oder andere ist man ja auch vor Ort und auch da ist ja wie im wahren Leben auch, der erste Eindruck ist entscheidend. Wie sehen denn die Geschäftsräume meines zukünftigen potenziellen Kunden aus? Ne? Wie ist der überhaupt aufgestellt, strukturiert? Das ist einfach so eine, vielleicht auch so eine Bauchgefühlgeschichte, aber da kriegt man schon einen ersten Eindruck und weiß, lieber Finger weglassen, ja, das ganze Betriebsgelände ist ja schon etwas in die Jahre gekommen oder sieht unordentlich aus, ja, um es mal vorsichtig zu formulieren, will ich da wirklich jetzt da Energie reinwenden oder sage ich, ich gehe ein bisschen weiter und es ist ja nicht so, dass die Leute nicht gebraucht werden, ne?
Ja, das ist schon, dann muss ich halt eine Tür weiter. Also
ja.
Ist wirklich wichtig, dass mein Kunde mich auch bezahlen kann. Also meine Dienstleistung, meine Mitarbeiter, das ist wirklich existenziell. Also
genau.
Will ich nicht vernachlässigen. Ganz, ganz wichtig, sage ich hier auch mal meinen Mitarbeitern, sobald wir eine Anfrage haben, bitte prüft die Bonität, ja. Weil gebranntes Kind scheut das Feuer. Wir haben es schon erlebt, wir mussten ausbuchen,
ja.
Und es tut richtig weh. Das ist wirklich geil. Wenn wir jetzt in dem Beispiel, wir mussten fast 25.000 Euro ausbuchen, dann könnt ihr euch auch mal ein bisschen vorstellen, was an Umsatz da dann passieren muss, um diese 25.000 zu kompensieren.
Richtig.
Und dass man bei einer Insolvenz irgendwie noch Geld bekommt, die Chance ist
ja.
Ja, häufig gering.
Da gibt's eine Quote und die fällt auch nicht so wahnsinnig hoch aus. Klar, es wird Ausnahmen geben, wo am Ende die Quote auch mal über 50, vielleicht auch mal 60% ist. Aber das sind die wahren Ausnahmen. Ja, eher bewegen wir uns so im Bereich zwischen 1 und 5 oder 10%, je nachdem.
Okay, also wir haben jetzt die Daten ordentlich geprüft, wir haben die Firmierung richtig angelegt, wir haben auch eine Bonitätsauskunft uns gezogen, haben uns die Räumlichkeiten angeguckt, haben so ein Gefühl für den Kunden bekommen. Jetzt kommen wir mal Vertrag, Vertragsgestaltung. Werden da auch häufig Fehler gemacht? Kann man da auch Fehler machen?
Na gut, bei der Vertragsgestaltung haben wir ja die Situation, dass wir nach dem AÜG, nach 12.1 steht das, meine ich, Arbeitnehmerüberlassungsgesetz sowieso immer einen schriftlichen Vertrag brauchen, bevor wir den Mitarbeiter überlassen. Und die meisten haben im Vorfeld dann auch ihre Verträge wie so ein Baukastensystem einmal ordentlich aufsetzen lassen oder haben dann einen Rahmenvertrag und dann entsprechende Einzelarbeitnehmerüberlassungsverträge. Das sind meist durch Anwälte dann sehr gut aufgesetzte oder auch vom Verband gibt es Muster. Verträge, da ist man erstmal, was das Standardgeschäft ist, erstmal gut abgedeckt, ne? Was anderes ist dann wieder die Geschichte, wenn man dann vielleicht so in dem Bereich Temp-to-Perm sind, dann gibt es da vielleicht verschiedene Regelungen noch drin. Oder wenn ich eine
reine Vermittlung dann, ja. Mhm.
Genau, oder eine reine Vermittlung dann mache, dann variiert das ein bisschen. Oder wenn ich diese Geschichte verlasse, das reine AÜ-Geschäft und gehe dann so rein in Dienstvertrag, Werkvertrag, Projektvertrag, das sind dann spezielle Geschichten. Aber ich denke mal, das macht man dann auch nur, wenn man sich wieder drauf spezialisiert ist oder wenn man vielleicht auch ein bisschen größer ist und da die entsprechenden das entsprechende Know-how dann hat. Ja.
Okay, der Mitarbeiter hat gearbeitet,
ja.
Hat die Woche gearbeitet. Wann stelle ich denn die Rechnung? Gibt es da noch so Empfehlungen? Also ich würde ja sagen, natürlich so früh wie möglich,
so früh.
Sobald der Stundenzettel da ist.
Genau, aber
manchmal kann ja der Stundenzettel zwei Wochen später kommen.
Wenn es elektronisch ist, dann ist es ein bisschen schneller da. Ja, auch da gibt es verschiedene Varianten. Klar, Wochenfaktura, das häufigste wird wahrscheinlich Monatsfaktura sein. Je nachdem, aber dann eben, wenn der Monat rum ist, so schnell wie es geht, Rechnung schreiben und raus. Klar, da auch prüfen, dass zum Beispiel der richtige Verrechnungssatz zur Anwendung kommt, die Zuschlagsätze stimmen, ja. Nicht, dass dann aufgrund solcher Geschichten am Ende wieder die Rechnung nicht richtig ist und ich damit schon wieder weiter nach, also da kann man auch, denke ich, wenn man da viel Sorgfalt reinlegt, hat man zumindest die Gewähr, dass man erstmal eine korrekte Rechnung hat. Also wenn man da ein bisschen lax drüber geht, fällt einem das am Ende, das ist auch schon oft passiert, auf die Füße, wo dann einfach wieder Rechnungskorrekturen erfolgen müssen. Und das, ja, wir wissen ja selber, wie das ist im Austausch. Der eine schickt das dahin, hin und her. Und das verzögert natürlich meinen Zahlungseingang. Ne? Und da ist auch so ein bisschen, nach wie vielen Tagen geht so mein Geld ein. Ne? Es gibt dann auch größere Einheiten, da werden dann auch Menschen danach bezahlt, wie die DSO ist, also die Außenstandstage von der Rechnungsstellung bis dahin, wo das Geld eingeht. Und da wird dann schon sehr genau drauf geachtet und geguckt, dass man möglichst, da ist manchmal schon ein Tag viel Zinsersparnis oder viel Geld, wenn ich ein bisschen größer bin, was den entscheidenden Unterschied macht. Ne?
Also grundsätzlich, also meine Empfehlung ist, macht ein Zahlungsziel von 7 Tagen. Ja, weil das ist so ein Monat, würde ich mich schon schwer tun mit. Ja. Da muss ich schon wirklich ein großer Kunde sein, muss ich schon irgendwie auch Spaß dran haben, muss das auch dann dementsprechend auch einpreisen und auch ein bisschen mich vorbereiten, weil wenn ich weiß, einen Monat, ne, dann kann ja, wenn der Mitarbeiter gearbeitet hat, ein Monat Zahlungsziel, kann es ja fast bis sogar 2 Monaten laufen, weil ich die Stundenzettel halt
noch nicht. Da bin ich fast schon bei 60 Tagen.
Also, genau. Ja, ne, also das muss ich auf jeden Fall berücksichtigen. Und gerade wenn ich jetzt ein Startup wäre und ich würde einen großen Kunden bekommen oder Airbus, ich glaube, oder Lufthansa und einige haben halt wirklich ein sehr langes Zahlungsziel. Ich weiß nicht, wie das bei Siemens ist. Wir haben damals eine Insolvenz mal gehabt, da hat jemand mit Karstadt gearbeitet, die hatten auch ein sehr langes Zahlungsziel vereinbart. Jetzt sowieso irgendwie schwierig, aber damals als Kunde schon für einen unserer Kunden sehr schwierig gewesen. Ja, die Größeren haben meist längeres Zahlungsziel. Da gehen die auch nicht von ab, sagen, wenn du mit uns arbeiten willst, also
richtig
oder nicht. Take it or leave it. Und da halt aufpassen. Das ist echt gefährlich. Da kommt eine Menge Geld zusammen. Ja, sehr wenn schnell. Ein paar Mitarbeiter da sind. Ja, sehr schnell. Und das läuft dann irgendwann auch ein Ruder und die Gehälter werden fällig.
Genau, das ist ja das. Ich habe ja meine Gehälter, die dagegen stehen und die muss ich erstmal bedienen. Die Krankenkassen, ne?
Ja. Und gerade deshalb, wenn Startups hier sagen, auch so mit der GmbH 25.000, da starte ich mit und das reicht und so, alles gut, wenn ihr 1-2 Mitarbeiter und dann wollt ihr von Woche zu Woche mal ein Hoch, ein Runter irgendwie hinkriegen, kann das noch reichen. Aber sobald es irgendwie mal größer wird oder mal ein Kunde Schwierigkeiten habt, dann werdet ihr mit diesem Budget schon an eure Grenzen kommen. Deshalb, also deine Empfehlung, Zahlungsziel, also eine Woche ist es auch. So, würdest du da auch dran gehen?
Ja, ich würde, oder man macht am Ende gar kein Zahlungsziel, lässt es offen, dann ist die Rechnung gestellt und nach einer Woche oder 2 Wochen fragt man mal vorsichtig nach, ja. Reicht ja, kann man ja im ersten Schritt machen mit einem Anruf und dass man sagt, wollt mal hören, da ist die Rechnung raus, gibt's Probleme, ist alles in Ordnung, dass man so vielleicht vorgeht.
Und Zahlungsziel sofort? Darf man das auch machen? Ist das?
Ja, wenn ich nichts draufschreibe, habe ich ja letztlich das Zahlungsziel sofort. Ne? Man muss halt vielleicht auch ein bisschen aufpassen. Manche schreiben ja auch drauf, fällig erst in 20 Tagen. Ne? Oder so Fälligkeit am, was weiß ich, heute haben wir den 5. am, ich sage jetzt mal, am 15. erst. Ja, das hat dann auch Konsequenzen für den Verzug. Das heißt, vor dem 15. ist sie auch tatsächlich nicht fällig. Da braucht auch niemand zu zahlen. Sie ist tatsächlich dann erst am 15. fällig. Und wenn ich dann noch ein Zahlungsziel habe, dann addiert sich das oben drauf. Also so muss man sich das so ein bisschen auch vor Augen führen. Ne? Und da würde ich dann eben gucken, und das gehört aus meiner Sicht dazu, dass man da seine Rechnungen stringent auch nachgeht. Ja. Und einmal, zweimal und dann aber auch sagt, das ist vielleicht nicht mehr meine Kernkompetenz. Meine Kernkompetenz ist mein Kerngeschäft. Dazu gehört natürlich die Faktura und dazu gehört auch eine erste und eine zweite Mahnung in welcher Form auch immer, keine Frage. Aber alles Weitere, ist das noch mein Kerngeschäft? Ne? Oder sage ich dann, ich gebe es lieber ab an jemanden, bei dem dies die Kernkompetenz ist? Ja.
Und die Befangenheit ist auch nicht da. Also man muss ja wirklich so sagen, dass ich das ja häufig auch mitbekommen habe, dass man dann den Kunden halten will, man versteht den Kunden, man hat so ein bisschen Hintergrundinformationen und man kennt den Mitarbeiter, der da im Einsatz ist und sieht auch seinen Umsatz und genau. Der Disponent, der Niederlassungsleiter haben irgendwie Angst, dass irgendwie da die auf einmal 10, 15, 20 Mitarbeiter rausnehmen müssen. Ne? Gibt ja nun mal Kunden, die auch größer werden und dann gibt es Zahlungsschwierigkeiten. Und man wird emotional und man ist irgendwie angegriffen. Ist ja auch, wenn ich Gerichtstermine habe und mich super über einen Mitarbeiter geärgert habe. Aber wenn ich dann jemanden habe, der neutral dann daneben ist und sagt, hör mal zu, das ist die Sachlage, so sieht's aus, pro, contra, was ist das Risiko? Ja, da haben Emotionen nicht zu suchen. Auch bei Forderungen haben Emotionen nicht zu suchen, sondern ich habe meine Leistung erbracht, ich habe ein Recht darauf und jetzt einfach mal mit Profis arbeiten. Deshalb sage ich ja immer, ne, das ist also mein Ausspruch, einmal mit Profis arbeiten. Ja. Dann hol dir jemanden, der das als Kernkompetenz hat und den gibst du das ab und dann kümmert der sich darum. Und dann, wenn alle Fristen eingehalten und so alles, was dann noch nötig ist, da habe ich ja gar keine Ahnung von. Was mache ich denn dann? Was sind die nächsten Schritte? Was ist legitim? Ich will ja auch mir... ich will mir eigentlich schon einen Vorteil erarbeiten, aber nur den Vorteil, dass ich rechtlich sauber bin, dass ich alles gemacht habe, was auch mir zusteht, ja, dass ich da keine Fehler gemacht habe, weil, wir haben ja gerade schon gehört, man kann so ein paar Fehler machen, aber wenn ich das an ein Inkassobüro dann nachher rübergebe oder an dich rübergebe, dann wirst du ja das vorher prüfen, wirst sagen, hör mal zu, da und da ist alles in Ordnung, da haben wir nicht gemacht, da musst du nochmal gucken, da achte bitte drauf, das weiß ich ja sonst gar nicht. Und wie viel Geld geht mir vielleicht durch die Lappen, weil ich das nicht rechtzeitig gemacht habe und mich nicht an einen gewendet habe, der sich damit auskennt?
Sehr richtig. Also genau zutreffend auf den Punkt gebracht. Ja, ich kann es nur jetzt wieder für mich sprechen oder für uns sprechen aus eigener Erfahrung. Es ist tatsächlich so, ich bin mit der Forderung, wie du das gerade richtig gesagt hast, nicht verbandelt. Ich gehe emotionslos ran und der Vorteil ist, man geht emotionslos ran, ist sachlich neutral und ich sag mal, solange das vielleicht an ein Inkassobüro geht, ist das auch, wenn man jetzt den Kunden, den noch Kunden oder wie auch immer anschreibt, der fühlt sich nicht gleich genötigt, auch jetzt zum Beispiel sich einen Anwalt zu nehmen, ja, sondern es geht ja erstmal darum, um einen Ausgleich der Forderungen zu bekommen auf Augenhöhe. Ja? Und wenn ich mir jetzt gleich einen Anwalt nehme, zum Beispiel, dann ist es auf der Gegenseite vielleicht auch die Motivationslage zu sagen, ich muss mir auch einen Anwalt nehmen. Ja? Und Inkasso versucht ja, einen Ausgleich zu schaffen.
Ein Reflex, ja.
Ja, einen Ausgleich zu schaffen oder festzustellen, das ist vielleicht auch ganz wichtig, festzustellen, gibt es eine Möglichkeit, dass man das vernünftig schnell hinbekommt? Vielleicht auch mit einer Ratenzahlung im Rahmen eines Kompetenzrahmens, vielleicht auch mit einer parallelen Titulierung, ja, oder mit einem notariellen Schuldanerkenntnis oder
was ist eine parallele
gerichtliche Titulierung, dass ich eine Ratenzahlungsvereinbarung mache und ganz einfach, weil die vielleicht bei 40.000 über 8 Monate läuft. Ja, und der Zeitraum ist mir zu lang. Wenn der nach 6 Monaten schwächelt, dann hole ich mir parallel, leite ich ein gerichtliches Mahnverfahren ein und hole mir vielleicht nach 3, 4, 5 Monaten habe ich dann einen Titel, solange der ordentlich weiter zahlt, mache ich davon keinen Gebrauch, vollstrecke nicht, fällt da aus, habe ich just in dem Moment einen Titel und kann sofort loslegen und muss dann nicht erst anfangen. Das sind so Überlegungen dann.
Bin ich früh in der Liste und kriege wahrscheinlich dann noch eher mein Geld. Ne? Das sind alles genau. So Dinge, habe ich noch nie gehört. Ja,
deshalb. Ja. Oder ich hole mir, ich lasse mir vom Schuldner, von der Schuldnerin ein notarielles Schuldanerkenntnis geben über die gesamte Forderung, über 40, 50.000 und sag, du kannst Raten zahlen. Ich möchte aber eine kleine Sicherheit. Und in dem Moment, wo dann nicht gezahlt wird, kann ich eben aus dieser notariellen Schuldurkunde, sofern man sich da der sofortigen Zwangsvollstreckung unterworfen hat, kann ich dann eben die Zwangsvollstreckung betreiben. Und das ist auch immer so ein kleines Druckmittel noch für denjenigen, der die Raten zahlt, weil er weiß, oh, die Falle, bildlich gesprochen, könnte auch ganz schnell zuschnappen. Ne?
Ja, alles Dinge, die man so normal nicht weiß, wo man dann auch nicht diese Sachen anwendet, sondern irgendwie noch versucht, ach komm, der wird schon zahlen. Und ne, wer kennt das nicht, jeden Tag aufs Konto gucken, ob die Zahlung von dem Kunden schon eingegangen ist, ja. Und auch mal ganz ehrlich, ich will diese Kunden auch nicht, die mich nicht zahlen. Genau. Die sind noch nicht mehr meine Freunde.
Genau.
Und da bin ich auch ganz ehrlich, da möchte ich auch, dass sie das auch merken. Und ich möchte mein Geld haben. Ich habe meine Leistung gebracht und ich möchte auch mein Geld haben. Das ist mein mein Anspruch. Das ist ja nichts Verwerfliches. Und wenn ich dafür mir dann auch jemanden suche, der sich auch darum kümmert, dass mein Geld auch kommt, habe ich doch ein gutes Gefühl. Weiß ich, da muss ich mich nicht mehr drum kümmern. Da wird alles gemacht. Der tut jetzt alles. Der Jörg kümmert sich mit seinem Team um jetzt alles, dass meine Forderung reinkommt.
Ja.
Ja, ist doch super. Kann ich mich mit anderen Dingen beschäftigen, die viel produktiver sind, als mich mit den Kunden rumzuärgern und wegen den Zahlungen.
Ja.
Ich gebe das ab, hab meine Ruhe.
Kostet dann auch wieder Zeit und Geld, ne? Und ja, und gerade wenn man dann auch so Vereinbarungen macht, ich sage immer, da muss man dann auch konsequent sein. Ich sage immer, du kriegst einmal die Chance, ja. Da können wir einen Deal machen, wir können irgendwas vereinbaren, ist okay. Hältst du dich nicht dran, Chance vertan. Eine zweite Chance gibt's da nicht. Also wir gehen dann auch konsequent, stringent weiter. Also
Wiedervorlage.
Ja.
Das, was wir auch im Vertrieb alles machen sollten, ist natürlich auch da in dem Bereich. Und manche sind einfach auch nicht so groß, dass sie sich ein eigenes Forderungsmanagement leisten können. Oder das,
genau.
Gibt so,
ich sag mal, größere Unternehmen, so die haben dann
einsetzt.
Entschuldigung, ich bin dir so ein bisschen ins Wort gefallen.
Ja, alles gut.
Es gibt klar Unternehmen, die haben dann eigene Debitorenabteilungen, da sitzen dann, was weiß ich, wie viele Menschen, die machen den ganzen Tag erstmal im Vorfeld auch nichts anderes, gehen den offenen Rechnungen nach, mahnen, telefonieren nach, ne? Aber irgendwann kommen auch die an den Punkt, wo sie sagen, Schluss, ich geb's weg und ich geb's im Zweifel auch raus, ne? Und mach nicht selber weiter.
Und jetzt vermute ich mal, ich nehme jetzt mal so eine Vermutung so an, gibt natürlich auch so große Player am Markt von Kundenseite, die dann irgendwie bei einem Lieferanten dann immer Personal bestellt haben, dann gibt es irgendwie Zahlungsschwierigkeiten, dann können sie das immer hin, dann bestellen sie beim nächsten und dann geht es so weiter. Und klar, diese Erfahrungswerte, ne, was Kunden angeht, die habt ihr natürlich auch.
Ja.
Und wenn wir eine Bonitätsprüfung machen und ich dich frage hier, was würdest du da machen? Du musst ja nicht sagen, ach, da haben wir schon Fälle gehabt, darfst du ja auch gar nicht sagen. Aber
genau.
Wir sagen, ich würde dir die Finger von lassen, ne, guck die Bonität an, das passt nicht. Ne, nochmal mit Nachdruck, Daniel, lass da bitte die Finger von. Besser kannst du es doch gar nicht haben, du bist doch deinem Geld nicht böse.
Ja, also es ist ein schönes Beispiel, Daniel, was du gerade genannt hast, dass man tatsächlich, das sind unsere Erfahrungen, die Situation hat, dass einfach die Zeitarbeitsunternehmen ausgetauscht wurden, substituiert wurden. Einfach, wenn wir in einem gewissen Segment sind, wo gewisses Personal dann überlassen wurde, wenn bei dem einen das Limit, weil er nicht mehr geliefert wurde, weil er vielleicht nicht gezahlt hat oder weil sich dann eben schon Mahnverfahren, gerichtliches Verfahren angedeutet hat, dann wird einfach der Nächste genommen, der das identische Segment bedienen kann. Und das wird auch so lange gefahren, bis da eben auch die Reißleine gezogen wurde. Und dann geht es so weiter. Also das haben wir in der Vergangenheit schon sehr häufig gehabt, ne? Dieses Phänomen. Und
das ist natürlich dann gefährlich, ne?
Das ist gefährlich,
dann hat dann viele Mitarbeiter gehabt und dann kommt auch sehr schnell sehr viel Geld zusammen.
Richtig.
Und wenn man das vorher schon wüsste, wenn man dann besser prüfen, besser genauer hingucken würde, dann würde sowas nicht passieren. Ne? Dann wird jemand sagen, Finger weg.
Finger weg.
Brauchst du nicht. Guck mal die Bonität da an, schau mal da. Ne? Da würde ich nochmal genauer hinschauen. Das ist halt, ne, aber häufig höre ich halt, ne, wir haben Angst vor Inkasso, weil selbst wenn man was vom Inkasso bekommt, ne, vielleicht hat der ein oder andere schon mal den Fall gehabt, irgendwie ist irgendwas quergelaufen, hat irgendwas liegen gelassen, nicht beachtet und dann auf einmal kriegt man von einem Inkasso-Büro dann Post. Das ist nicht so schön, aber man weiß auch, Achtung, jetzt gucken, weil ansonsten, du sagst auch quasi mit Nachdruck, da ist nochmal wie so ein blauer Brief, der nach Hause kommt,
ja,
dass die Leute auch dann motiviert sind, das zu bezahlen.
Ich sag mal, das Gegenüber weiß dann auch, jetzt wird's ernst. Ne? Also ja, im Regelfall. Klar, und dann gibt's natürlich welche, wo null Reaktion erfolgt, die man weder per Brief, per E-Mail, per Fax, per Telefon erreicht oder gleichgültig, wann man sich da zum Beispiel meldet. Und da weiß ich schon, das nimmt kein gutes Ende. Also wenn ich niemanden mehr in dem heutigen Zeitalter, wo vieles über eben moderne Kommunikationswege geht, und wenn ich da niemanden mehr erreiche, das ist dann immer schon Achtung, ne? Im Nachhinein merkt man das dann schon.
Ja, ist ja häufig auch, du hast dann immer die Mitarbeiter rausgezogen, ne? Ja, hast alternative Aufträge und da hast du auch gar kein Druckmittel mehr. Ne? Man kann natürlich auch sagen, hier, ich ziehe dir die Mitarbeiter ab, wenn du die Rechnung nicht bezahlst. Ne? Das kann bei dem einen oder anderen Kunden, wenn er noch Geld hat, irgendwie helfen, weil er die Aufträge abgearbeitet bekommen möchte. Aber wenn die Mitarbeiter nicht mehr drin sind, hast du da auch null Druckmittel mehr und dann hast du halt nur die Möglichkeit, wenn Mahnungen... Ja, genau. Wenn Mahnungen keinen Erfolg bringen, dann musst du ja einen Schritt weitergehen. Du machst dich auch unglaubwürdig, als ob du zu viel Geld hättest.
Also ich sage unseren Kunden immer, weil die dann manchmal kommt da auch der einem, oh, wenn wir das zum Inkasso geben, und dann sage ich, nein, man muss das mal von der anderen Seite sehen. Ihr seid oder habt selber den Anspruch, professionell aufgestellt zu sein, habt professionelle Dienstleistungen erbracht. Und weil ihr professionell seid, habt ihr auch für das Forderungsdebitorenmanagement einen professionellen Weg und verzettelt euch nicht. Ihr fakturiert eure Leistung, schickt die Rechnung raus, mahnt zweimal und danach geht's professionell weiter. Ja? Und danach geben wir das ab, auch wiederum in professionelle Hände. Und das ist auch ein gutes Argument, um sich als Kunde dann aus der Schusslinie zu nehmen, zu sagen, wir waren's nicht, ja, wir haben's abgegeben, den Umstand habt ihr selbst gesetzt und jetzt haben wir es.
Und das passiert ja auch in Rücksprache. Ist ja nicht so, dass ihr die große Keule rausholt und jetzt machen wir den Kunden platt oder so.
Da wird aber vorher gesprochen.
Das sind die Optionen A, B, C. Was wollen wir machen? Machen wir die kleine Option, machen wir die große Option oder was ist?
Man kann auch mit dem Schuldner nur vernünftig oder ergebnisorientiert arbeiten, wenn man auf Augenhöhe dem begegnet. Also bleibt man da im Über-Unterordnungsverhältnis. Bringt ja gar nichts. Ja? Also das, wie es vielleicht so aus dem Mädchen oder aus irgendwelchen Sachen, das hat ja nichts mit den Kasso zu tun. Ja, das ist ja völlig unseriös.
Ihr schickt keine Autos los mit zwei Schlägertrupps. Ne?
Es also gab mal vor 20 Jahren gab es mal so einen schwarzen Mann, der hat den Zylinder auf und der ist dann dem Schuldner immer hinterhergelaufen. Bis dann, glaube ich, irgendwann das Bundesverfassungsgericht gewesen, gesagt hat, das geht so nicht. Ne? Also das hat auch nichts mit den Kasso zu tun, muss man ganz klar sagen. Ne?
Da ist der Jörg zu professionell, auch viel zu nett, dass er sowas machen könnte. So, sondern man kann da einfach auf seinen rechtlich sicheren Rahmen sein, dass man alle Dinge ein- und das nachvollzieht und auch diese Wiedervorlage dann auch guckt. Es gibt ja auch Forderungen. Ich habe zum Beispiel auch in meiner Unternehmensberatung, hatte ich ja auch nach 3 Monaten auch eine erste Insolvenz gehabt, wo ich auch 15.000 leider ausbuchen musste. Auch da gibt es immer noch kein Ergebnis. Und auch da kann der Jörg euch helfen, dass ihr immer wieder guckt und eure Rechte auch wahrt. Ihr müsst euch ja dann da auch eintragen und immer wieder neu anfordern. Ja, auch da können ja noch nach Jahren immer noch Zahlungen reinkommen.
Ja, natürlich.
Ja?
Gerade wenn man Forderungen angemeldet hat, passiert das tatsächlich. Also wir haben tatsächlich Verfahren, da kommt erst nach, ich sage es mal, 15, 20 Jahren das Geld. Ja, wo man schon gar nicht mehr mit gerechnet hätte, zum einen zweiten gar nicht mehr so recht weiß, ach, was war denn das überhaupt, ja. Und ja, also das passiert schon. Ja. Und so lange hält man ja die Sachen auch vor, die werden ja da auch nicht abgeschlossen. Ne? Die werden ja dann bei uns zum Beispiel in der Überwachung fortgeführt und wie du schon sagst, den Sachen nachgegangen und weiterverfolgt. Ne? Die Sachen sind im Unternehmen längst abgeschrieben, ausgebucht, ne? Und ist dann außerordentlicher Ertrag.
Ja, schön. Soll ja auch mal möglich sein. Und wir hoffen natürlich, dass du, lieber Hörer, lieber Zuschauer, keine Ausbuchung hast, dass deine Kunden alle pünktlich zahlen. Wünsche ich keinem so einen Zahlungsausfall. Das ist wirklich nicht schön. Aber wenn du da Schwierigkeiten hast, und gerade jetzt ist ja gerade die Zahlungsmoral nicht die beste, ja, am Markt, viele Insolvenzen von unterschiedlichen Firmen und die natürlich auch. Du kannst ja einen super Job machen, aber wenn eins bei deiner Kunden Insolvenz anmelden, dann hast du auch ein Problem und kannst in eine Schieflage geraten. Und deshalb musst du da dich professionell aufstellen und dir schnell Unterstützung holen, damit du dein Geld auch bekommst. Und das möglichst auch, ja, weil nachher geht's ja auch dann nach Zeit, ne? Ja. Wer als erstes die Sachen ordentlich und richtig anfordert, der kriegt wahrscheinlich auch noch am meisten. Und je später du dran bist, und desto unprofessioneller du das vorher vorbereitet hast, umso unwahrscheinlicher wird eine Zahlung sein. Und idealerweise, ja, arbeitest du gar nicht mit solchen Kunden zusammen. Aber auch gram dich nicht, es kann dir auch passieren, du machst eine gute Bonität und dann prüfst alles und dann kannst du trotzdem Zahlungsausfall. Genau. Das kann jedem passieren.
Also,
aber dann,
das, was wir eingangs besprochen haben, ist ja kein Allheilmittel. Ja, also, aber das sind mal so ein paar ansatzweise Punkte, worauf man achten kann oder wo ich in der Vergangenheit oft dann gemerkt habe, ach guck mal, hätte man es schon sehen können. Dass das natürlich jetzt keine Garantie ist, wie du es gerade zu Recht beschrieben hast, kann immer passieren, klar. Aber dann ist es immer ganz gut zu wissen, da gibt es vielleicht noch jemanden, der kann mir jetzt noch helfen. Und das, was gemacht werden muss, möglichst zeitnah und zügig erledigen.
Ja, also diese Podcast-Folge kann ich dir auf jeden Fall sagen, die gehört in jede Schulung, in jede Einarbeitung eines neuen Mitarbeiters. Jeder Disponent, jeder Niederlassungsleiter sollte diese Podcast-Folge auf jeden Fall bis zum Ende gehört haben, damit er weiß, wie er sich mit seinen Forderungen ordentlich verhält, wie er das angeht, warum das wichtig ist. Ja, weil ich habe das früher auch nicht so gesehen. Ich habe immer gedacht, lass mich doch in Ruhe damit. Ich will ja nur meinen Umsatz machen, ich will ja nur den Mitarbeiter machen. Wir haben den eh frei. Ja, der kostet uns eh Geld, dann schicke ich ihn doch dahin, wo ist denn das Risiko? Ja, aber dann kommt eine Woche später ein anderer Auftrag und der Kunde hätte bezahlt und ich habe den eine Woche vorher in einen Auftrag geschickt, wo ich kein Geld sehe. Und der wird da auch noch geblockt und blockiert quasi auch noch kommenden Umsatz, der reinkommen kann. Also deshalb auf jeden Fall bitte teilt das euren Kollegen auch, die Podcast-Folge. Ich hoffe, ihr habt wirklich bis hierhin auch gehört, ne, weil wir sind jetzt so 3/4 Stunde geworden. Aber es ist ein wichtiges Thema. Es geht um Geld. Es geht um dein Geld. Es geht um deine Provision, deine Tantiemen, dein Unternehmen, dein Gewinn. Und ich bin Geld nicht schade. Und bei Geld hört immer die Freundschaft auf. Also deshalb da bitte genau hingucken. Und ich kann euch nur sagen, Jörg ist da auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Ansprechpartner. Jörg, wir sind am Ende des Podcasts. Wir haben das Thema, glaube ich, sehr gut beleuchtet. Können gerne nochmal einen weiteren Podcast machen zu noch einem anderen Thema, wenn ihr sagt, okay, ich habe da noch eine Frage und das möchte ich noch gerne wissen, schreibt's gerne in die Kommentare rein, ihr habt meine Handynummer, schreibt mir dann gerne, ich stelle auch gerne den Kontakt zu Jörg her, aber Jörg, dem Gast gehört das letzte Wort. Was haben wir noch vergessen, wie kann man dich erreichen, ganz wichtig, ja, wo bist du vielleicht demnächst auch zu sehen, wo kann man dich auch mal live treffen?
Also live treffen kann man mich beim Edgar Schröder hier in Fulda, tatsächlich für uns ein Heimspiel, erreichen. Kann man mich dann über die Kontaktdaten, die du wahrscheinlich veröffentlichst. Ich denke, wir haben das Thema einmal umrundet in der Kürze der Zeit und empfehle mich natürlich gern. Wie gesagt, wir sind für kleine Mittelständler bis hoch zu Marktführern in dieser Bereich seit mittlerweile 29 Jahren unterwegs. Und ich sage an dieser Stelle herzlichen Dank, lieber Daniel.
Könnt ihr auch mal ein paar Kunden hier auch in die Kommentare reinschreiben, weil ihr habt ja auch ein paar Kunden in der Zeitarbeit schon und die sicherlich gute Erfahrungen gemacht haben, weil sonst wärt ihr nicht so lange am Markt. Ich mache das ja auch schon 20 Jahre, ich habe über euch noch nichts Schlechtes gehört und dementsprechend kann ich euch ruhigen Herzens, guten Gewissens auf jeden Fall empfehlen. Und wer den Jörg schon mal live kennengelernt hat, weiter ist ein sehr netter, sympathischer, höflicher Geschäftspartner. Und dementsprechend...
Das Kompliment gebe ich auch gerne zurück, lieber Daniel.
Ja, danke. Dankeschön. Und deshalb, Kontaktdaten sind unten in den Shownotes. Ansonsten schreib mich an. Ich stelle gerne den Kontakt nach Rücksprache. Dann noch her, ich glaube, bei LinkedIn und Xing wird man dich auch finden, Jörg.
Genau.
Und Adline kannst du einfach mal bei Google eingeben. Da werdet ihr das auch finden.
Das ist
also, ja. Okay, ja, dann vielen Dank. längere Podcast-Folge, bereit für Zeitarbeit. Wir hören und sehen uns im nächsten Podcast. Jörg, wir sehen uns auf dem Edgar Schröder Unternehmerforum. Genau. Freue ich mich auch sehr. Und ansonsten bis dahin hoffe ich so wenig Ausfälle wie möglich.
So ist es. Dann. Gute Zeit. Bis dann.
Ciao. Ciao. Der Podcast wurde unterstützt von HR4U, ihrer HR-Software.